Inforadio abgedreht. Filme, Firmen, Festivals. Beobachtet von Rainer Veit.
Rainer Veit begrüßt Sie zu einem Gespräch mit Detlef Buck. Elmar Wepper erzählt, was sich nach seiner Rolle in Doris Dörries Kirschblüten-Hanami für ihn als Schauspieler verändert hat. Sein jüngster Film Grüner wird's nicht ist gerade angelaufen und ist einer der neuen Filme dieser Woche, die uns Alexander Soyer vorstellt.
Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon. Zur Story des Films gibt es kaum sehr viel mehr zu verraten, als nicht auch schon dieser Titel hergibt. Die Schönheit liegt in der Liebe, die in den einzelnen kleinen Begegnungen steckt, die Elmar Wepper als Schorsch, der Gärtner, auf seiner Flucht aus Ehe und Schulden macht. Er setzt sich in seinen kleinen roten Flieger und propellert Richtung Nordkap. Nicht das Ziel ist hier das Ziel, sondern die Zwischenstopps auf dem Weg dahin. Bei Ulrich Tukur als schrulligem Schlossherrn und dessen Tochter Philomena, die Schorsch dann auch begleitet, bei Philomenas weiser Oma und schließlich bei Dagmar Manzel als Brandenburger Flughafenbesitzerin, die das erloschene Feuer in ihm anfacht.
Was ist?
Ja, lang her.
Ja, du wirst schon wieder reinkommen. Wir fangen erstmal mit dem Basisprogramm an. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann gib Bescheid.
An sich basiert der Film auf einer ziemlich konventionellen Idee. Aber durch die exzellente Besetzung und durch Elmar Wepper in Blaumann und Gummistiefeln allen voran und durch die vielen kleinen hübschen Einfälle und Details am Rande dieses Selbst- und Lebensfindungsmärchens wird daraus ein prachtvolles kleines Kinoerlebnis. Grüner wird's nicht.
Ich kenne Affen. Ich kenne Maus, ich kenne Trampeltier und viele.
Eine Beziehungskomödie in Zeiten von Likes, Kommentaren und Online-Dating bleibt trotzdem eine Beziehungskomödie. Es gilt besonders für Safari, Match Me If You Can. Es geht in den Dating-Episoden einer fiktiven Safari-Liebesjagd-App um verfrühte Ejakulation, spätes Libido-Wiedererwachen, selbsternannte Aufreißer und schnellen, aber nicht immer schönen Sex und natürlich um den Traum von der großen Liebe, die egal ob nun im echten Leben oder virtuell nicht besonders leicht zu finden ist.
Herzlich willkommen auf Safari. Bitte gib zuerst deine sexuellen Präferenzen an.
Wie gesagt, auch im moderneren Gewand mit ständig aufpoppenden Chatnachrichten bleibt das Ganze eher altbackenes Beziehungsdurcheinander und zum Schluss finden fast alle Beteiligten zu einem großen, erlösenden Kuddelmuddel zusammen. Niedlich, aber nicht viel mehr. Safari, Match Me If You Can. Nach viermal Bibi und Tina und zauberhaften Landabenteuern kümmert sich Detlef Buck in seinem neuen Film Asphaltgorillas um die harten Straßengeschäfte der Berliner Unterwelt oder besser gesagt um einen absolut nicht so harten jungen Mann, der immer noch bei seinen Eltern wohnt, verheiratet werden soll, aber von einer blonden Frau träumt und zwischendrin für den Gangsterboss vom Cotti die eine oder andere Kleinigkeit erledigt. So klein, dass sich sogar sein bester Kumpel über ihn lustig macht.
Immer wenn es mir schlecht geht, dann schaue ich mir dich an und denke mir, es gibt jemanden, den es noch schlechter geht als mir. Andere haben Soaps. Ich habe dich.
Doch dann wird aus einer Kleinigkeit, die er für einen Freund von früher erledigen soll, ein Riesending. Eine Hetzjagd durch die Stadt. Es geht um Drogen, Falschgeld, um einen Hund, der aufgeschlitzt wird, weil er einen Schlüssel verschluckt hat. Und mittendrin ist eben Atris als unfreiwilliger Held mit seiner neuen, blonden und ziemlich coolen Freundin unterwegs. Das Durcheinander dabei und fast alle, die dabei mitwirken, funktionieren durchaus. Außer Jungster Jannis Niewühner, der in seiner zentralen Nebenrolle als ewiger, naiver Unruhestifter und Chaosverbreiter überfordert wirkt. Und wenn man ihm nicht glaubt, dann purzelt leider auch der Rest vom wilden Gangsterkartenhaus. Ansonsten ein durchaus unterhaltsamer Buckausritt durch die Straßen der Stadt. Asphaltgorillas.
Und ebenfalls neu in dieser Kinowoche angelaufen die Verfilmung des Romans von Ian McEwan, Kindeswohl. Moritz Hohlfelder über die Unterschiede zwischen Buch und Film.
My name's Fiona May, but in court it's my lady.
Kindeswohl beginnt als Gerichtsfilm. Die Familienrichterin Fiona May am Londoner High Court muss entscheiden, ob siamesische Zwillinge operativ getrennt werden oder nicht, obwohl das Überleben des einen den Tod des anderen bedingt. Gemeinsam wären sie nicht lebensfähig. Es geht um den im englischen Original titelgebenden Begriff des Children's Act, im Deutschen mit der juristischen Bezeichnung Kindeswohl entsprechend übersetzt. Emma Thompson als Richterin Fiona May erklärt beim nächsten Fall, dass sie aufgrund der besonderen Umstände den Menschen, um den es gehe, erst selbst anhören wolle, bevor sie ein Urteil fälle. Sie wolle sichergehen, dass der noch nicht volljährige Adam wirklich um seine spezielle Situation wisse.
Given the unique circumstances of this case, I have decided that I would like to hear from Adam himself. I need to know that he understands his situation and what he confronts, should I rule against the hospital.
Adam ist krebskrank. Er liegt auf der Intensivstation. Er braucht eine Bluttransfusion, um zu überleben. Doch die Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas, der seine Eltern angehören, verbietet die medizinische Prozedur. Einem Gläubigen darf auf diese Weise nicht geholfen werden. Gott wird es richten. Nun stehen sich vor einem weltlichen Gericht Adams Eltern und die Staatsanwaltschaft gegenüber, weil das Krankenhaus sonst nach britischem Recht wegen unterlassener Hilfeleistung in Schwierigkeiten geriete. Ein verzwickter Fall, der typisch ist für die immer leicht sarkastisch, raffiniert existenzielle Prosa von Ian McEwan. Er spitzt gesellschaftliche, moralische und politische Konflikte gerne so zu, dass man als Leser seine Bücher nicht mehr aus der Hand legen mag, hat man sich erstmal in einem spannungsvoll beschriebenen Dilemma verfangen.
Vieh, rede mit mir.
Dieser junge Mann, ich dachte, ich könnte alle seine Fragen beantworten, aber er stirbt.
Für Kindeswohl hat Ian McEwan selbst das Drehbuch verfasst. Aber was im Buch funktioniert, gerät im Film aus der Balance. Vor allem die parallel zum juristischen Fall von Adam beschriebene Ehekrise der Richterin ist voller Klischees. Sie hätten seit 11 Monaten keinen Sex mehr gehabt, beklagt sich ihr Mann. Sie arbeite zu viel und vernachlässige ihn. Im Roman bleibt dafür mehr Raum. Auf der Leinwand erscheint dieser eigentlich dynamische Beziehungsprozess vorhersehbar und als Binnenerzählung arg mechanisch. Die Filmmusik setzt außerdem viel zu vordergründig auf große Gefühle und die etwas steril wirkende Ausstattung sowie die allzu gleichmäßige Ausleuchtung der Bilder machen klar, dass es sich bei Kindeswohl vor allem um eine solide Fernsehproduktion der BBC handelt. Retten können das Drama immerhin die tollen Schauspieler, allen voran Emma Thompson als Fiona May, die präzise und mit viel Empathie die Richterin spielt. Im Interview erzählt sie, vor allem als sie angefangen habe, über Richterinnen im Familiengericht zu recherchieren, habe sie das Thema nicht mehr losgelassen. Was diese Frauen leisten und welche Verantwortung sie tragen würden, sei im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubend.
I think the thing that really bit into me about this project, in terms of what I got from the research, was talking to female judges in the family court. Bloody hell. The work, the life, the drudgery of it, and the responsibility just took my breath away. I was so impressed with these women.
Emma Thompson über ihre Rolle der Richterin Fiona May in Richard Eyres Film Kindeswohl. Früher war der Schauspieler Elmar Wepper fast nur im Fernsehen unterwegs. Kommissar, Tatort, Traumschiff. Seit 2008 aber auch immer mal wieder im Kino, wie in Dreiviertelmond oder jetzt Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon. Der Grund fürs Kino war Doris Dörries Kirschblüten-Hanami. Elmar Wepper.
Ja, was das Kino betrifft, ja. Und ich habe natürlich auch gemerkt, irgendwie wird man dann doch in der Branche ein bisschen verändert wahrgenommen. Und das ergibt auch vielleicht ein bisschen einen veränderten Anspruch, der an einen gestellt wird, aber den man dann auch für sich selber entwickelt. Interessanterweise, wie Sie sagen, sind diese drei Figuren dann jetzt Kinofiguren, der Taxifahrer, dann Kirschblüten und jetzt der Gärtner, nicht so weit auseinander. Aber ich sag mal, das ist natürlich für einen Schauspieler schon reizvoll, wenn man irgendjemand spielt, der immer derselbe ist natürlich, aber am Schluss nicht mehr der gleiche und der sich einfach verändert. Und wenn man so eine Veränderung, wenn man das nachvollziehbar und gut geführt durch die Regie darstellen kann, das macht Spaß. Also das ist schon was Tolles für ein Schauspiel.
Elmar Wepper wieder im Kino zu sehen in Grüner wird's nicht. Und auch Detlef Buck hat etwas Neues zu zeigen. Asphalt Gorillas, ein Gangsterfilm, der auf einer Kurzgeschichte von Ferdinand von Schirach basiert. Ein Berliner Unterwelttrip. Alexander Soyer hat mit Detlef Buck über den Film gesprochen, der eine frei erfundene Geschichte über eine ziemlich frei erfundene Welt sein soll.
Nicht Street Credibility, sondern eine eigene Form von Filmrealität. Wichtiger ist die Fantasie noch bei Asphalt Gorillas, als dass es eine Authentizität widerspiegelt. Dass man das glaubt, hat natürlich dazu zu tun, dass man sich dann auch recherchiert und Jungs trifft, die dealen und sagt, ja, okay, wahrscheinlich, was du mir so erzählst, würde ich, wenn ich keine Arbeitserlaubnis habe oder so, auch eigentlich nur eine Duldung, ja, vielleicht würde mir das auch einfallen. Da beurteile ich das nicht, sondern es ist, wie es ist. Das ist, was Georg Friedrich sagt, der Maurer maurert und das ist der Gangster gegangstert. Was soll ich dazu sagen? Weißt du, du bist da drinne, du bist da reingeboren und gehst damit um. Und der wichtige Punkt ist ja die Emanzipation.
Freistrampeln also aus einer Welt, in der einem die Eltern die Ehefrauen am Wohnzimmertisch vorstellen und in der man außer als Botenjunge für den Gangsterchef aus der Shisha-Bar keine Zukunft hat. Und genau das ist der gemeinsame Nenner in Books Schaffen, das von Landliebe-Komödien über Knallhart und Hände weg von Mississippi bis zu Bibi und Tina reicht.
Also eigentlich sind meine Helden ja immer so, die stehen dazwischen, die wissen nicht genau, wo sie jetzt. Da höre ich auch nie auf, mich zu begeistern für diese Figuren, die immer so ein bisschen dazwischen stehen. Und sagen, weil ich ja selber mich auch so definiere, also dann ist das ist schon die richtige Figur, aber so ist auch Adris steht auch dazwischen, der ist auch, so wie ich weiß jetzt nicht. Und das ist eigentlich das Spannendste immer, finde ich, von der Entwicklung von Figuren.
Und ansonsten ist Film sowieso Books Leben. Als Filmfan, als Geschichtenerzähler und ganz einfach als jemand, der jeden seiner Filme immer wieder und immer noch als Abenteuer erlebt. Detlef Buck.
Film ist eine intensive Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Das kann ein Dokumentarfilm sein, aber du lernst dann etwas kennen, was du sonst nicht so kennenlernst. Also als Tourist wirst du auch ein Land nicht so kennenlernen, als wenn du da filmst. Auch über die Schauspieler oder die Teammitglieder. Du kriegst eine intensivere Erfahrung darüber. Und das ist eigentlich bezahlter Urlaub.
Detlef Buck im Gespräch mit Alexander Soyer. Das Filmfestival Venedig läuft und zeigt seine Filme und hochkarätig besetzt ist das Programm erfahrungsgemäß immer am ersten Wochenende, also an diesem Wochenende. Deshalb gibt es den Rückblick darauf am Montag. Aber Anna Wollner macht neugierig mit einem Blick aufs Komplettprogramm.
Allein auf dem Papier ist es wirklich eine Wucht. La La Land-Regisseur Damien Chazelle, der eröffnet mit First Man, Ryan Gosling als Neil Armstrong. Die Coen-Brüder, die präsentieren den Western The Ballad of Buster Scruggs mit James Franco und Liam Neeson und Tom Waits in den Hauptrollen. Der Franzose Jacques Audiard, der hat sein englischsprachiges Debüt hier mit Jake Gyllenhaal und Joaquin Phoenix, auch das ein Western. Der Grieche Yorgos Lanthimos, der kommt mit The Favourite und seinen Hauptdarstellerinnen Rachel Weisz, Emma Stone und Olivia Colman. Man. Frauen gibt es auch bei Suspiria von Luca Guadagnino mit Dakota Johnson, mit Tilda Swinton und Chloe Grace Moretz. Natalie Portman, die kommt mit Vox Lux. Der einzige Wermutstropfen bei all den Frauen, die ich jetzt aufgezählt habe, auf der Leinwand, da mögen die Frauen im Wettbewerb präsent sein. Hinter der Kamera leider nicht, denn unter den 21 Filmen in Konkurrenz um die Goldenen Löwen ist mit Jennifer Kent's The Nightingale nur eine einzige Frau als Regisseurin dabei.
Auch dabei in Venedig und im Wettbewerb der Oscar-Gewinner Florian Henkel von Donnersmarck mit seinem Film Werk ohne Autor.
Ach, das ist natürlich eine fantastische Ehre und Freude. Ich hatte ja bisher in meinem Leben, in meinem Filmleben noch nicht so viel Glück mit Festivals. Und ich freue mich da jetzt sehr.
Und Florian Henkel von Donnersmarck kann sich gleich weiter freuen, denn sein Werk ohne Autor geht als deutscher Vorschlag ins Rennen um einen Auslands-Oscar 2019. Oscar-Erfahrungen hat Donnersmarck ja. Gab es die Auszeichnung noch 2007 für seinen auch ansonsten vielfach ausgezeichneten Film Das Leben der Anderen. Und neben Werk ohne Autor gehen noch zwei weitere Filme ins Oscar-Rennen, die vom Medienbord Berlin-Brandenburg gefördert wurden. Donbass von Sergei Losnitsas, ein Film über die Feierlichkeiten in Russland anlässlich des Tages des Sieges, derzeit noch zu sehen in den Berliner Kinos Akut, Krokodil und Wolf-Kino. Für die Türkei geht, ebenfalls Medienbord gefördert, The Wild Pear Tree von Nuri Bilge Ceylan ins Rennen. Wer es von den Filmen schlussendlich auf die finale Liste schafft, das entscheidet sich am 22. Januar mit eben der Liste der endgültigen Oscar-Nominierungen. Und die Oscars selbst, sie werden am 24. Februar verliehen. Aber bis dahin starten ja noch ziemlich viele Filme. Und viele gute Filme wünscht Rainer Veit und sagt Danke fürs Zuhören. Abgedreht wird wieder nächste Woche.